Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast über die Kunst des Systems Engineering. Ich gebe euch mein Wissen, Tipps und Tricks weiter, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Aus der Praxis für die Praxis. Ja, heutiges Thema, was ich mal so ein bisschen anpacken will, ist das ganze Thema Konflikte für Ingenieure. Das ist ja etwas gerade für uns technikaffinen Ingenieure, Informatiker, die auch in Führungsverantwortung eben halt sind, immer so ein Ding. Wir sind ja eigentlich mehr so straight ausgerichtet, ne? Gerade rechteckig, muss funktionieren, haben so unsere Kochrezepte, Abläufe, Vorstellungen, wie das Ganze zu klappern hat. Und ich kenne auch aus dem aktiven Zeit als Troubleshooter, was gerade das Thema Konflikte etwas war, was nicht ohne war, wo halt auch wirklich Projekte massiv drunter leiden können in verschiedenster Konstellation. Soziale Konflikte, fachlich-inhaltliche Konflikte, die sich dann ausprägen unter Umständen in Konflikten, was die Anforderungen angeht, was den Umgang mit den Stakeholdern, mit allen möglichen Leuten rund um das Projekt auch angeht. Und da dachte ich mir, bevor ich da jetzt irgendwie alleine drüber schwadroniere, hole ich mir doch jemand dazu, der zum einen auch aus der Technik-Ecke kommt, auf der anderen Seite aber jahrzehntelange Erfahrung hat mit diesem Thema. So hole ich mir hier jemand dabei. Er hat Informatik studiert, ist 2001 in die Medizintechnik eingestiegen, hat dort als Produktmanager und auch als Requirements Manager sich vorwiegend um das ganze Thema Anforderungen für das System, für das Projekt, für die Sachen, die da entwickelt werden sollen, gekümmert, kennt also damit auch gerade das Thema Konflikte sehr gut, auch gerade so in diesem technik-nerdig orientierten Umfeld. Und ja, er ist jetzt seit 2015 freiberuflich unterwegs als Trainer, als Coach, als Berater, gerade im Schwerpunkt Requirements Management Prozesse, was natürlich wieder ein sehr spezielles Thema ist, was aber auch sehr stark eben wieder in das Thema Konflikte reingeht und wo wir damit umgehen. Und ja, so freut es mich heute hier, den Joachim Reinke zu begrüßen. Hallo Joachim.
Hallo Mike, schönen guten Tag.
Ja, ich dachte mir, wir steigen doch mal einfach ganz direkt ein in das Thema. Konflikte für Ingenieure, was bedeutet das?
Ja, du hast es eben schon ziemlich schön beschrieben. Was ich so wahrgenommen habe in meiner gesamten Laufbahn als Informatiker, womit ich mich jetzt auch so ein bisschen unter die Ingenieure zählen darf, hoffe ich, dass wir Ingenieure das Thema Konflikte und jetzt kommen in unserer Arbeit eben Konflikte auf, und zwar jetzt Konflikte hinsichtlich der Tätigkeit, nicht Konflikte mit Kollegen, weil ich die nicht mag oder so. Nee, wenn diese Konflikte aufkommen, dass wir uns ein bisschen schwer mit tun. Konflikte sind also Dinge, die rechnen wir immer in diese weichen Faktoren, und wir haben von Haus aus eigentlich meist ganz gute Karten, wenn es darum geht, fachliche und sachliche, also Sachthemen anzupacken und zu einer Lösung zu bringen. Und ich habe ganz viel gesehen, sobald es jetzt darum geht, diese weichen, schwierig greifbaren Dinge aber dennoch zu Arbeitsergebnissen führen zu können, da fühlen wir uns vielfach nicht so gut aufgestellt. Und dem gehen wir lieber ein bisschen aus dem Weg und sind dann vielleicht auch ein bisschen hilflos. Nehme ich schon seit längerer Zeit so ein bisschen wahr bei denjenigen, die eher eigentlich Lust haben auf die Technik, was wir ja so sind, wir Ingenieure. Dabei ist das gar nicht notwendig, denn es gibt einige Möglichkeiten, mit Konflikten im Hinblick auf Erzeugen irgendeiner Lösung in der Sache umzugehen, die durchaus total ingenieurstauglich sind.
Okay.
Und das finde ich ist ganz spannend.
Damit triffst du natürlich ziemlich auf den Kern des Problems. Auf der einen Seite, es menschelt unter Menschen. Das ist ja immer schon ein Thema. Wir sind jetzt nicht die einzige Berufsgruppe, die Konflikte miteinander austrägt. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass gerade die technikorientierten, da zähle ich dich als Informatiker genauso zu wie die Ingenieure, doch meistens sehr, Technik methodisch prozessorientiert ist, auch was die verschiedensten Aufgaben und Verantwortung angeht. Egal, ob ich jetzt irgendwie Software hacke oder Systemingenieur bin oder Projektleiter oder Führungskraft in der mittleren Ebene. Gerade so aus diesem Technikumfeld sind wir da doch in einer Art und Weise verdrahtet im Kopf. Die genau solche Anpackmöglichkeiten, die du gerade angedeutet hast, wirklich gut nutzen können. Und das führt mich nämlich genau dann eben in diese nächste Frage rein. Konflikte entstehen eben gerade unter anderem mit den Stakeholdern. Und wie ist das so? Wie gehe ich damit um, mit deren Anforderungen, mit diesen Sachen? Und was kann ich denn da so mitmachen?
Genau. Das ist genau der Dreh- und Angelpunkt, an dem es üblicherweise startet. Wir gucken jetzt mal auf diejenigen Ingenieure, die eben mit reinkommenden Anforderungen umzugehen haben oder auch ein bisschen weiter hinter in der Dekomposition, die damit umzugehen haben, wie reingekommene Anforderungen jetzt hinsichtlich einer Lösung weiterverarbeitet werden. Und da gibt es interessanterweise Untersuchungen, die herausgefunden haben, dass es da eigentlich so circa 6 eigentlich immer wieder vorkommende, einfach herausfindbare Muster gibt, Kategorien an Konflikten gibt.
Okay.
Und das hat mir sehr geholfen, dass ich irgendwann mal herausgefunden habe, die gibt es. Und wenn ich jetzt in der dummen Situation bin, Konflikte zwischen Stakeholdern lösen zu müssen, dann hat es mir total viel gebracht, einfach mal im Geiste durchzugehen, was für eine Art Konflikt habe ich denn da jetzt eigentlich gerade vor mir? Und
bevor wir in diese 6 Kategorien vielleicht einsteigen, was ich super spannend finde, was wir auf jeden Fall jetzt machen müssen, ist einmal ganz kurz vielleicht auch mal den Begriff Stakeholder zu erklären, weil ich bin mir nicht sicher, ob entweder jeder diesen Begriff kennt, beziehungsweise möglicherweise unterschiedliche Verständnisse sind, dass wir einmal für uns hier setzen, was ist eigentlich ein Stakeholder?
Lass uns für das Gespräch hier mal das als Stakeholder verstehen, was so gängigerweise in den Normen rund ums Requirements Management als Stakeholder bezeichnet wird. Und da ist die eigentlich relativ kurze und recht eingängige Definition: Ein Stakeholder ist irgendjemand, der Interesse daran hat, Kontrolle auszuüben über die Anforderungen an ein zu entstehendes Produkt.
Mhm.
Also eigentlich ganz griffig, ne?
Ja.
Will sich da irgendwie reinklinken.
Ja.
Ja, jetzt wird da noch völlig außen vor gelassen, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Das wird da gar nicht betrachtet.
Aber das kennen wir im Projektgeschäft.
Genau, das ist ja richtig. Das ist im Projekt, das ist uns allen schon mal passiert. Ne? Da gibt es dann irgendjemand, der steht plötzlich auf der Matte und sagt, du, ich habe hier aber noch folgende Wünsche. Und das Erste, was ich mich da jetzt mal frage, ist, wer ist das eigentlich und wie kommt der dazu, die bei mir abladen zu wollen? Den kenne ich doch gar nicht. Ja? Das ist total angenehm, dass dieser Standarddefinition das tatsächlich außen vor lässt. Denn das wäre völlig unrealistisch, wenn es nicht so wäre.
Ja, klar. Gut, einfach nur mal, um diesen Begriff auch nochmal zu beleuchtet zu haben. Kommen wir zu den 6 Kategorien.
Genau. Die Kategorien, die man eigentlich klassischerweise so wiederfindet und gleich vorab, das ist jetzt nichts, was ich in jahrelanger minutiöser Tätigkeit mir selber im stillen Kämmerchen ausgetüftelt habe, sondern das geht zurück auf ein sehr, sehr spannendes Buch. Vielleicht magst du das später in den Notes unten noch verlinken.
Gerne.
Und zwar ist das von einem Herrn Moore und es kommt überhaupt nicht aus der Ingenieurswelt. Und zwar ist das ein Autor, der zu den Standardautoren im Mediationsprozess, im Mediationsbusiness gehört. Ne? Und das heißt The Mediation Process. Ne? Hat er 2003 geschrieben, ist danach, glaube ich, noch mindestens einmal in die nächste Auflage gebracht worden. Da kommt das grundsätzlich her, ist aber ich hatte dazu erst Vorbehalte, oh je, das sind jetzt so Autoren aus der Psychologie. Das habe ich früher mal als Nebenfach in der Uni gehabt. Das war was ganz Unstrukturiertes. Das war immer wie Pudding an die Wand nageln. Da konnte man nie so richtig was raus Handfestes mitnehmen. Ist es aber ganz und gar nicht. Ist es überhaupt nicht. Das ist extrem strukturiert. Und ich habe gedacht, Mensch, der Mann ist eigentlich Ingenieur, weiß es nur nicht, also als ich das gelesen habe. Und da kommt das her. Also man kann damit wirklich, wirklich richtig gut arbeiten. Und lass uns mal durchgehen, was wir da haben. Ich habe für alle so ein paar nette Beispiele und viele davon kennt man auch und das kommt dieser Aha-Effekt von, ach, so heißt das, ja, schon 100-mal erlebt, ja, richtig. Mhm. Also das Erste und das ist eigentlich das, was am allerhäufigsten mir zumindest begegnet, ist ein Interessenkonflikt. Mach ich mal gleich ein Beispiel. Man bekommt von, weiß ich nicht, seinem Abteilungsleiter oder irgendeinem Projektanschubsgremium den Auftrag, ja, du machst jetzt mal dieses und jenes Projekt und schreibst im ersten Ansatz auch mal so die ersten Anforderungen dafür zusammen und die sind alle total froh, dass sie einen gefunden haben. Da ist möglicherweise in dem Gremium auch der eigene Chef mit dabei. Auch der strahlt über das ganze Gesicht, dass er das mit einem zusammen angeschoben hat, dass dieses Problem jetzt endlich angegangen werden darf. Ich beginne dann so langsam mit meiner Tätigkeit, schreibe mal so grob hin, was denn so schon mal das bekannte Problem ist. Und dann gehe ich irgendwann mal hin und gleiche das mit ihm ab und denke mir so, ja, der war ja einer derjenigen, die es wollte. Er ist jetzt mein Chef. Er freut sich mit mir zusammen, dass wir das jetzt machen können. Und was ernte ich bei ihm? Ganz sparsames Gesicht und da streicht mir die Hälfte der Anforderungen wieder weg. Dann denke ich mir, warum habe ich den die ganze Zeit falsch betrachtet? Hat er mir was vorgespielt, als er das Projekt mit mir und seinen Kollegen zusammen überhaupt erst angeschoben hat? Wieso streicht er mir die Hälfte wieder davon weg? Und der Grund dahinter, es gibt noch ganz viele andere von diesen Arten von Problemen, ist ein Interessenkonflikt oder eben ein Rollenkonflikt. Die beiden Termini, die kann man austauschbar verwenden. Mhm. Ja, warum ist das ein Rollenkonflikt? Zu dem Zeitpunkt, wo er dafür war, das Projekt anzuschieben, war er in der Rolle eines Problemhabenden, sage ich jetzt mal ganz einfach.
Okay.
In der Rolle desjenigen, dem dieses Problem etwas lösen soll. Da hat er noch gar nicht dran gedacht, dass er dann 3 Wochen später, wenn ich so mit meinem ersten Draft hingehe, möglicherweise gar nicht mehr in dieser Rolle ist, sondern in der Rolle desjenigen, der das Ganze dummerweise bezahlen muss. Und dann sieht das Ganze plötzlich ganz anders aus. Und ich habe es an mir selber einige Male gedacht, dass ich an einer Stelle noch jemanden vor mir hatte, der war da völlig enthusiastisch und irgendwann 3 Wochen später war er für das gleiche Projekt mit dem gleichen Inhalt aber gar nicht mehr so enthusiastisch und erst im Nachhinein habe ich mir gedacht, ja, ich weiß, woran das liegt. Das liegt daran, dass er jetzt die Rechnung kriegt oder dass er jetzt merkt, dass er sie in einem halben Jahr kriegen wird. Ja, und das ist so ein ganz großer Klassiker bei einem Interessenkonflikt. Dann an der Stelle hatte er mit sich selber einen Interessenkonflikt und aber auch mit mir als demjenigen, der eine saubere Lösung hinschreiben möchte. Ne? Mhm. Ja, ich hatte die Rolle, das Interesse, ich will eine richtig saubere Lösung hinschreiben, irgendwas, was auch funktioniert, was kein Fusch ist, wo nicht irgendjemand später zu mir sagt, was hat denn der Herr Reinke da verbrochen? Meine Güte, das sieht man doch schon nach 10 Sekunden drüber nachdenken, dass es besser geht. Ja, und er hatte dann die Rolle, oh je, ich habe mein Budget und wenn es alle ist, dann krieg ich nichts mehr hinterher. Ne?
Mhm, klar.
Das ist der Erste. Ein zweiter, der ist schon ein bisschen seltener, jedenfalls nach meiner Erfahrung, ist ein Beziehungskonflikt. Na, man, der ist aber auch relativ einfach zu erkennen. Ne? Man befindet sich in der Phase, wo man Anforderungen von verschiedenen Leuten zusammensammelt und es dauert ja eine gewisse Zeit und irgendwann merkt man, wann auch immer der Herr Meier irgendwas sagt, sobald der Herr Lehmann das reviewt, ist das total falsch und umgekehrt.
Hm.
Und dann merkt man, dann gibt es noch eine Stufe obendrauf. Irgendwann nach 2 Wochen weiß der Herr Meier, der ja nur mit 2 Stunden seiner Arbeitszeit in dem Projekt drin ist, weiß er gar nicht mehr, was er sich da vor 2 Wochen gewünscht hatte. Bei ihm ist ein Erkenntnisprozess stattgefunden und er wünscht sich das Gegenteil.
Hm.
Das Gegenteil ist für Herrn Lehmann aber auch völlig falsch.
Oh Mann, ey, jetzt kommen gerade ein paar Erinnerungen aus dem aktiven Troubleshooter-Dasein hoch. Ja.
Spätestens an der Stelle, wenn man diese Kategorien sich nicht mal irgendwann klar gemacht hat, denkt man sich, ja, bin ich denn hier im Zoo?
Ja, ja.
Was ist denn, ne? Was ist ja los? Und wenn man sich aber mal überlegt hat, okay, woran könnte das liegen? Ja, und man hat jetzt vielleicht einfach diesen netten Zettel einfach mal an seinem Schreibtisch hängen und da steht eben drauf, ist es ein Beziehungskonflikt? Dann kann man mal ziemlich schnell 2, 3 Leute fragen, hier mal zur Seite, hier, der Herr Müller und Herr Lehmann, können die sich nicht ein oder gibt es da irgendwas, was ich wissen sollte? Ne? Das zum Beispiel.
Ja,
ein anderer,
ja.
der auch eigentlich häufiger mal vorkommt, ist, das ist so ein bisschen eine Spielart davon, die kann man miteinander verwechseln, nennt sich so ein bisschen in der Literatur Strukturkonflikt.
Mhm.
Der Klassiker ist, wenn ich in dem Team derjenigen Leute, die bei mir ihre Anforderungen abladen sollen oder auch ein bisschen später bei denjenigen Leuten, die bei den Anforderungen sagen sollen, wie werden die am besten umgesetzt, da habe ich Chef und Mitarbeiter des Chefs drin. Und ich merke dauernd, wenn der Mitarbeiter dieses Chefs irgendwas sagt, ist es falsch. Der Chef überstimmt ihn immer und sagt, nein, das weiß ich besser, das machen wir besser so und so.
Hm.
Ist auch ein Klassiker, den man so erlebt. Was dahinter meistens steckt, ist, dass der Chef seine Rolle relativ schwach ausübt und der Ansicht ist, wenn er vor versammelter Mannschaft seinem Untergebenen Recht gibt, dann stellt das seine Expertise in Frage. So von wegen, wenn der das schon kann, wozu gibt es denn dann überhaupt? Ne?
Ja.
Und wenn man den Eindruck hat, man hat so jemanden dabei, der eigentlich doch eher schwach unterwegs ist und vielleicht seine Anerkennung oder seine Expertise auf Basis von solchen, ja, doch recht negativen Dingen versucht hinzukriegen, dann hat man da so einen Strukturkonflikt.
Wobei, wenn ich gerade bei dem jetzt mal einhaken darf, das ist eine super interessante Definition, weil ich habe sowas im aktiven Troubleshooter-Zeit noch dann erlebt, und ich erinnere mich jetzt gerade auch ganz konkret an einen sehr klaren Fall. Du hast ja die Situation, dass Leute in den Entwicklungsprojekten fachlich extrem gut sind. Ja, irgendein Thema, was weiß ich, ist völlig egal. Ne, können super konstruieren, können super Elektronik, können super, ich weiß nicht was, können super Software coden, whatever. Und dann früher oder später kommt der Punkt so, ach, weißt du was, Müller, Sie sind doch so ein super hier in dem Projekt seit Jahren so richtig und guter Mann, Sie machen jetzt den Softwareprojektleiter. Ne? Mhm. So klassisch auch in der Software-Ecke gibt es das ja häufiger. Ja. Ja, Management by Corner, ne? Mist, bin um die Ecke rumgekommen, jetzt habe ich einen Job.
Ja.
Da habe ich sowas öfter mal erlebt, dass dann diese, naja, nicht immer gewollte neue Verantwortungsrolle oder vielleicht gewünschte, aber nicht wirklich dann bewusst realisierte Verantwortungsrolle genau zu sowas führte. Ja, wo ich dann in den Diskussionen war, gerade wir hatten ja meistens heiße Phasen, ja, und jetzt war er der super Spezialist für was weiß ich, keine Ahnung, was, ne, Diagnose, Coding oder whatever, ist ja auch egal, Algorithmen oder sowas. Und plötzlich ging es um Lösungen, die sein Fachfeld betrafen und da stieg er ein und du merktest so richtig, wie alle anderen, die dann eigentlich diese Rolle übernommen hat, die er vorher hatte, so im Stuhl zusammensackten, Sachen so, oh Gott, jetzt geht das wieder los.
Mhm.
Interessant. Ja. Es ist kein Beziehungskonflikt.
Wenn du das sagst, fällt mir noch eine andere Spielart dieses Strukturkonflikts ein, die ich auch schon das ein oder andere Mal erlebt habe oder wie mir geschildert ist, die auch dazu gehört. Und zwar der graue Eminenz im Hintergrund Projektleiter.
Mhm.
Ja, man hat irgendeinen Bereich, dieser Bereich soll den, sagen wir mal Projektleiter, das hast du das richtige Stichwort gegeben, soll den Projektleiter stellen und der Chef dieses Projektleiters ist dann natürlich in irgendeiner Form Mitarbeiter. Man hat ja diese Matrix-Organisation, er ist auf der disziplinarischen Schiene der Chef und auf der Projektschiene, die auf der anderen Dimension fährt, ist er nur Projektmitarbeiter und er kriegt das nicht hin. Da kommen dann solche Projektleiter, so Marionetten-Projektleiter dann meistens bei raus. Ne? Die sind also, so stehen die dann irgendwo auf dem Projektordner unter der Projektakte, stehen die da als Projektleiter. Was die aber machen, insbesondere dann, wenn sie selber ihre Rolle nicht stark wahrnehmen oder das eben aus der Erfahrung heraus nicht dürfen, können, gewährt werden, sind nur Marionetten des Entwicklungsleiters, der eben über ihnen sitzt. Das ist auch noch eine Spielart davon. Der merkt dann nämlich auch, oh, was habe ich dem denn gegeben? Dem habe ich die Projektleiterrolle gegeben. So ein Mist, der hat ja jetzt ganz viele Freiheiten. Ah, so ein Mist, da muss ich mich ja mit dem beschäftigen. Da kann ich ja gar nicht so durchregieren, wie ich das üblicherweise so tue und wie es auch vielleicht wunderbar funktioniert. Mhm. Und daraus entstehen dann, ist eben so ein Strukturkonflikt, nur der eben genau im Projektleiter liegt, daraus entstehen dann eben diese Marionettenprojektleiter, wo dann im Hintergrund eigentlich deren Chef der eigentliche Projektleiter ist und man kann dann darüber reden, ob der Marionettenprojektleiter im Grunde nur so eine Art Projektverwalter und Balkenplanschubser ist.
Mm. Naja.
Das ist auch eine schöne Spielart davon, ist auch eigentlich nie unbekannt.
Okay.
Das ist der, als nächster ist, der ist auch noch, eigentlich auch noch ganz gängig. Es ist ein Datenkonflikt. Datenkonflikt ist, ich mache es einfach über ein Beispiel, das ist das Simpelste. Ein Datenkonflikt ist, ich überlege mir, ob in mein Produkt die Funktionalität oder X oder Y reinkommt und ich habe dazu vielleicht Marktumfragen gemacht, die liegen dann auch in unterschiedlich guten Excel-Dateien oder wie auch immer vor. Und was ich dann als nächstes mache, dann sage ich ja, okay, wie soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt X oder Y machen? machen. Ne? Was mache ich denn zuerst? Oder mache ich ein gemischtes Feature? Und ich habe Leute, die ganz vehement sagen, nee, auf jeden Fall X. Und es gibt Leute, die ganz vehement sagen, nein, auf jeden Fall Y. Das lese ich aus den Daten raus. Dummerweise sagen beide, das lese ich aus den Daten raus. Das ist ein Datenkonflikt. Ne? Und dann, das heißt, die Leute sind eigentlich in der Sache voll dabei. Sie haben da keine Nebenagenda. Sie interpretieren nur vorliegende Erkenntnisse unterschiedlich. Mhm. Beide versuchen, das Beste rauszuholen. Mhm. Leider denken sie, das Beste liegt in unterschiedlichen Richtungen. Mhm. auch schon mal da. Ist ein bisschen seltener.
Ja.
Auch schon mal gehabt. Und der letzte, den man haben kann, ist ein Wertekonflikt. Mhm. Die sind meistens ein bisschen schwieriger. Die kommen ein bisschen versteckter durch. Wertekonflikt bedeutet im Wesentlichen sowas wie Maßgabe gemäß derer irgendjemand mitarbeitet, beruht auf unterschiedlichen Werten, ruhig ethischer oder unternehmensethischer Art. Es hört sich jetzt ganz abstrakt an, ein Beispiel, das fließt so ein bisschen durch den einen oder anderen Blog durch. Ich glaube, noch nie jemand hat sich überlegt, ob es stimmt, ist Folgendes. Angeblich bei TomTom, irgendwann früher, als die ersten Navigeräte für Autos gebaut worden sind, gab es eine Umfrage und aus dieser Umfrage kam dann ganz klar heraus, also da gab es auch keinen Datenkonflikt, sondern es kam ganz klar heraus, unsere Kunden sind Männer und Männer, die in Autos fahren und jetzt die ersten Navis kaufen, die hätten gerne weibliche Stimmen, die dann die Route vorlesen. Und dann gab es aber einen anderen Herrn, der bei TomTom da arbeitete, der kam dann, glaube ich, aus Schweden und Schweden hat einen sehr, sehr langen Hintergrund in der Sensibilität zu Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Und der sagte, auch wenn das so ist, das ist nicht der Wert, dem wir entsprechen sollten als Unternehmen. Hm. Wir sollten beides gleichrangig bieten. Und das sind Werten. Also jedes hatte seine Berechtigung. Der eine Manager ganz oben gesagte, Wert ist, dass das Unternehmen Einheiten verkauft und wir weiterhin unsere Angestellten halten können und denen gutes Gehalt zahlen können. Andere haben gesagt, ja, ist aber das, wenn das auf Basis irgendeiner Benachteiligung geht, dann ist das nicht mehr so viel wert. Ne? Dann gab es einen Wertekonflikt zwischen denen. Was sie dann gemacht haben, war, glaube ich, also jedenfalls geht die Anekdote so weiter, was sie gemacht haben, ist, dass sie wirklich beides angeboten haben und dann hat sich das Schlachtfeld verlagert hin zu, was ist denn die Default-Einstellung und wie die ausgegangen ist, weiß ich nicht mehr genau, die Diskussion.
Ja, das ist ein, auf der Werteebene kann man ordentlich Konflikte austragen, ja.
Ja, richtig. Ja, das sind so die, so ganz, ganz grob, die man so unterscheiden kann. Ne?
Also ich habe jetzt fünf
Interessen versus Rollenkonflikt, da gibt es so ein paar kleine Nuancen dazwischen.
Ach so,
dann
okay.
Sind es zwei.
Ah, alles klar, gut. Also das heißt, einfach nochmal so zusammenfassen für die Hörer, Interessenskonflikt, Rollenkonflikt, Beziehungskonflikt, Strukturkonflikt, Datenkonflikt, Wertekonflikt. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich stecke da in irgendeiner Form in irgendeinen Konflikt, ist es wunderbar, einfach dort jetzt zu sagen, ich habe hier diese sechs Körbchen, ja. Wo schippe ich das denn rein? Wo passt es denn am besten?
So einfach ist es leider nicht.
Okay.
So ganz reinrassig wird man sie nicht finden. Oder wenn man sie reinrassig findet, dann wird immer eine Restunsicherheit bleiben, in welches Körbchen ich sie tue. Ich glaube, da kann man sich es dann schnell zu einfach machen. Das muss nicht sein. Es hilft einem, wozu es einem einfach hilft, mal durchzugehen und zu sagen, nee, das ist es auf keinen Fall, das ist es auf keinen Fall, ja, das ist es vielleicht, ja, das ist es wahrscheinlich recht sicher. Ne? Das macht man auch nicht aus Spaß, weil man ja so gut ist und weil wir als Ingenieure ja das Kategorisieren in verschiedene Schubladen durchaus gut können und beherrschen. Das macht man natürlich, du denkst es dir wahrscheinlich, was gegen die Konflikte tun zu können. Ne?
Da ist es ja. Genau, und das bringt mich zur nächsten Frage. Was sind denn so die drei Tipps, wenn ich einen Konflikt jetzt erkenne?
Ich weiß gar nicht genau, ob ich mich mit auf drei schon einlassen würde.
Okay.
Ich auf die Metaebene gehen, dann sagen wir mal, der erste Tipp ist, kenne die Möglichkeiten, die es gibt, um bestimmte Konflikte zu lösen. Als zweites, hab parat, welche Konfliktlösungen für bestimmte Konflikttypen auf keinen Fall funktionieren. Ich kann auch gerne gleich ein paar lustige Beispiele
bringen.
Und das Dritte ist, und das ist eigentlich so die Anforderung, die an Requirements-Ingenieur immer gestellt wird, sei konfliktfreudig.
Ja?
Sei kein Konfliktvermeider. Wenn du Requirements-Ingenieur bist und du merkst, da ist ein Konflikt, dann geh nicht weg, duck dich nicht, warte nicht, bis die Raketen eingeschlagen sind, sondern geh hin. Das ist ein, also sei proaktiv und löse das Ganze. Es wird nicht von selber besser, meistens. Da
bin ich völlig bei dir.
Da muss es jemanden, der das löst. Und wenn der die Rolle nicht ausfüllt, dann machen die halt weiter.
Ja, also super Tipp. Vielleicht sollten wir sie mal so ein bisschen nochmal im Einzelnen beleuchten, weil du sagst, du hast natürlich auch dazu Geschichten. Und ich, ne, also gerade so Requirements-Ingenieure, Systemingenieur, Projektleiter, die wir uns um dieses Projekt vorantreiben, kümmern, und uns mit den Stakeholdern rumschlagen dürfen, dann kommen wir häufig in dieses Thema Konflikte rein. Und ja, was sind denn so Beispiele, um das mal in der Praxis auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen?
Machen wir mal das Erste, das ist das Allereinfachste, das versuchen wir alle intuitiv als Erstes, sich einigen. Ja, man sagt zu den beiden, ihr beide hattet da bezüglich der Anforderungen 17 bis 39 ja noch Unstimmigkeiten. Wir klären das mal separat im Sechs-Augen-Gespräch, kommt mal dahin und dann geht man die gemeinsam durch und dann geht meistens eine relativ unstrukturierte Diskussion los, weswegen der eine das will und der andere das will. Und manchmal funktioniert das und manchmal funktioniert das nicht. Deswegen hatte ich eben auch gesagt, es ist immer relativ sinnvoll zu wissen, welche Konflikt man da vor sich hat, damit man weiß, welches Werkzeug zur Konfliktlösung man wahrscheinlich gar nicht erst brauchen muss. Beispiel. Wenn ich einen Wertekonflikt habe, wie in dem Beispiel mit dem TomTom-Navi-System, dann lohnt es sich nicht, die beiden Manager zusammenzuholen und einigt euch mal. Mhm. Das sind wesentliche Merkmale, deren Persönlichkeit, die dazu führen, dass sie das wollen, was sie wollen.
Mhm.
Welches ja dann im Konflikt zueinander steht, ganz neutral. Das ist ja nicht böse gemeint. Die beiden wollen ja was Gutes. Nur was gut ist, ist für die unterschiedlich.
Mhm.
Ja? Bringt nichts. Sie werden sich nicht einigen, weil einigen bedeuten würde, der eine sagt, nee, hier, meine Lebenseinstellung war bisher immer total falsch, deine ist die richtige, das wird keiner sagen.
Ja, ja,
das wird nicht passieren.
Ja.
Sich einigen kann man an der Stelle vermutlich nicht machen. Ne? Sich einigen funktioniert möglicherweise bei einem Interessenkonflikt. Ne? Da kann man sagen, ja, okay, du hast das Interesse, ich habe das Interesse, das hat ja folgende Schnittmenge.
Mhm.
Gehen wir mal Richtung dieser Schnittmenge, wie weit geht die denn, die Schnittmenge? Dann kann man an der Stelle zumindest sich doch mal auf die Schnittmenge, da wo sich dann die aus dem Interesse herauskommenden Anforderungen überlagern, kann man sagen, okay, so viel ist mal gut. Ne?
Mhm.
Dann kann man ja ganz aktiv vorgehen und sagen, Rest kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Ne? Mhm. Haben wir doch erstmal was. Machen wir doch erstmal. Ne? Wir müssen jetzt noch nicht die Probleme lösen, die noch gar nicht auf dem Tisch liegen. Na, da würde es beispielsweise gehen. Ne?
Mhm.
Wo jedenfalls sich einigen auf gar keinen Fall funktioniert, ist, wenn ich erkannt habe, das ist ein Strukturkonflikt. Ne? Der Chef, der widerspricht vor versammelter Mannschaft grundsätzlich seinem Untergebenen, weil er daraus meint, sein Renommee zu ziehen.
Ja.
Das bringt es, wenn ich den sage, einigt euch mal. Das wird nicht passieren, weil der Chef ansonsten sagt, okay, woher ziehe ich denn mein Renommee sonst? Ne?
Ja.
Da geht es zum Beispiel nicht. Ne? Deswegen ist es ganz wichtig zu gucken, welche Konfliktart habe ich denn hier hauptsächlich? Wie gesagt, das ist meistens nicht reinrassig.
Mm.
Das Nächste, was es gibt, das ist auch das, was wir eigentlich total gerne machen, insbesondere dann, wenn wir uns eigentlich gar nicht darum kümmern wollen, ist eskalieren.
In CC Projektlenkungs- an die halbe.
Wird angerufen, hier, der Termin ist in Gefahr, weil sich Kollege Müller und Kollege Lehmann nicht einigen. Punkt. Klär das. Kann man machen, was dann das Projektlenkungsboard dann dazu sagen wird, ist wahrscheinlich, hey, ich habe dich doch eigentlich da an die Stelle gesetzt, damit du mir diese Arbeit abnimmst.
Mhm.
Ja? Aber manchmal geht es eben nicht anders. Ne?
Mhm.
Wenn ich zum Beispiel einen Strukturkonflikt habe, ja, den werde ich vielleicht nicht anders lösen können.
Ja, klar.
Ich kann gehen und pass mal auf, das ist, liebes Projektlenkungsboard, das ist jetzt 20 Mal in der Reihe passiert, 19 Mal davon sind dokumentiert, bei 18 habe ich noch Zeugen, die das genauso sehen. Es ist jetzt also nicht so, dass ich meinen Spleen habe, da müssen wir jetzt was tun.
Mhm.
Zum Beispiel, dass wir den einen da rausziehen oder weiß ich nicht was. Ne? Da kann Eskalieren durchaus die richtige Möglichkeit sein. Ne?
Mhm.
Auch bei Wertekonflikt, wenn das so weit geht, dass sich das Projekt blockiert, ne, dann so ein Wertekonflikt, den kann man ja sehr, sehr offensichtlich machen. Ne? Und dann den beiden Kontrahenten, die da eben die unterschiedlichen Werte haben, denen ist ja auch damit geholfen, wenn ihnen irgendwo eine goldene Brücke gebaut wird, wo sie rübergehen können. Die kommen ja nicht mehr runter von ihrer Insel sonst.
Ne? Naja, klar.
Ich will, andere sagt, ich auch, ich will aber auch mal. Ne? Und keiner mag so gerne so einen Gesichtsverlust. Ne? Dann kommen die da vielleicht wieder runter, wenn irgendjemand Drittes dann endlich, Gott sei Dank, entscheidet, wir machen es so und nicht so. Ne?
Ja.
Das ist kein Gesichtsverlust. Ne? Kann ja sagen, ich habe es versucht, aber ich habe es nicht geschafft. Ne?
Also solche Wertekonflikte sind vor allem, ich habe ja lange Zeit sehr viel auch interkulturell und international zu tun gehabt, Teams geführt, und du merkst es schon, auch gerade wenn du mit unterschiedlichen Nationen zu tun hast, unterschiedlichen Kulturen, läufst du immer wieder in diese Wertekonfliktecke rein. Das passiert einfach. Und ich habe so eine Sache, die ist so immer wieder typisch auch gewesen in den Erlebnissen. Wir im deutschsprachigen Raum sind grundsätzlich eher so vom Kommunikationsstruktur so gestrickt, dass wir relativ straight geradeaus den anderen unsere Meinung sagen auch können. Ja, das heißt, wenn wir beide im Projekt unterwegs sind und auch mittags mal irgendwie gemeinsam in die Kantine gehen und einen Kaffee trinken, ist es überhaupt kein Problem, wenn ich mal sage, ey, weißt du was, Joachim, ey, das war echt scheiße, was du da gebaut hast. Ja. Ey, da müssen wir echt nochmal ran. Ja. Nummer, so ein Kacke. Ich weiß, ich habe mich auch vertan, lala. Echt scheiße. Ja. Mit dem Franzosen, das ist schon, und das ist unser Nachbar, ja. Also ich habe auch in Frankreich gelebt, ja, da gehst du erstmal hin, hier komm, Schluck Wein, aber lass uns mal reden, vielleicht müssen wir da nochmal und so. Noch krasser, wenn du natürlich jetzt so in den arabischen Raum gehst, ne? Das machst du nur einmal. Ja. Wenn du Glück hast, hast du einen Schweigenden gegenüber, der einfach gar nicht mehr mit dir so redet, weil die Art und Weise, gerade auf dem Wertethema, Konflikte auch miteinander zu verhandeln, ist eine ganz andere Art und Weise. Oder gar Asiaten, ne? Dann hast du ja einen totalen Gesichtsverlust. Da musst du ganz, ganz, ganz genau aufpassen. Ne? Gerade, das, ich finde es interessant, jetzt auch mal ein bisschen offen darüber zu diskutieren. Ich finde es spannend, es gibt nämlich eine interessante Konstellation, wenn ich jetzt so mal nachdenke, wenn du mit Indern zu tun hast. Auf der einen Seite hast du mit Sicherheit kulturell immer mal wieder die Situation, dass du in den Wertekonflikt reingehst. Die Art der Kommunikation, die Art, wie Dinge verabredet werden, wie man direkt oder nicht so direkt Feedback gibt und all diese Sachen, mag sicherlich unterschiedlich sein, und wir kennen das alles so vom Miteinander Projekte rocken. Mhm. Aber meistens kombiniert sich das noch, in meiner Erfahrung, ne, auch gleichzeitig mit einem Strukturkonflikt, weil dort in Indien sehr stark, ich sag mal, ein westliches, ein amerikanisches Führungskonstrukt aufgebaut ist, also klassisch, wie wir es auch kennen, ja, Linienführung, Projektmanagement, Matrixorganisation, so wie es eigentlich in der westlichen Welt typischerweise in solchen industriellen Projekten gehandelt wird. Du hast aber in Indien immer noch das Kastensystem aktiv.
Ja, okay.
Ich hatte da die Situation, dass ich mit einem Projektleiter zu tun hatte, einem Gesamtprojektleiter in Indien, dem sein Software-Spezialist war leider drei Kasten über ihm, also von dem Kastensystem her. Mhm. Und das haben die nie ausgesprochen, wie sich plötzlich merkte, Moment, wir haben keinen Wertekonflikt, also wir hatten immer natürlich immer das Thema, wie verhandeln, die unterschiedlichen Kommunikationen, Werte, alles cool, ja, gehen wir irgendwie miteinander um, bis ich plötzlich irgendwann verstand, so, okay, ja, ich kann das mit dem
Strukturkonflikt.
Ja, es ist ein Strukturkonflikt, ne? Ich kann mit dem Projektleiter bequatschen, was ich will. Ich muss es eigentlich mit diesem Software-Spezialist nochmal bequatschen, weil erst wenn er zustimmt, stimmt sein Projektleiter auch zu.
Ähnlich ist es mit ganz unterschiedlichen Strukturen. Ist es in Projekten mit Japan. Hast du das mal gehabt?
Ja, also ich auch schon
hatte es ein, zwei Mal, dass ich dann in einer Telefonkonferenz saß und ich wusste, wir wollen jetzt eigentlich was auf einer technischen Sachebene abstimmen nach Japan, und dann hat man da angerufen und dann haben wir uns vorgestellt und dann haben die beiden Personen, die auf der japanischen Seite saßen, sich vorgestellt und danach deren 10 Chefs. Weil es bei denen sehr, sehr einen sehr, sehr hohen Wert hat, im Konsens mit dem eigenen Chef etwas durchzusprechen, sodass der im Grunde auch nochmal Ja dazu sagen kann. Der macht natürlich das Gleiche wieder.
Mhm.
Und das war, okay, es waren vielleicht nicht 10, aber es waren sicherlich fast. Also
ja, ja,
die Vorstellung hörte gar nicht mehr auf. Und wir kamen mit dem Mitschreiben, wer ist denn da jetzt eigentlich und mit dem, in welcher Funktion sitzt der da jetzt eigentlich? Wir sehen ja alle gerade nicht, kamen wir gar nicht mehr hinterher. Wir waren nachher verwirrter als vorher.
Ja, das führt auch noch ich habe das, wo wir gerade drüber reden, ein so ein Bild, ich hatte ein japanisches oder für einen japanischen Automobilhersteller ein Zuliefererprojekt mal gerettet und im Rahmen des Ganzen hast du irgendwann halt entsprechende Assessments und für diese Assessments kommt dann ein Assessor von diesem Hersteller zum Zulieferer. Wir waren schon ziemlich weit durch mit dem Projekt, alles soweit wieder auf dem Gleis und dann saß dieser japanische Kollege bei uns hier in Deutschland, in Europa und wir hatten eine Videoschalte nach Japan. Das heißt, seine ganzen anderen Kollegen saßen alle halt in Japan und dann hast du halt dieses klassische, ne, wie auf der einen Seite des Tisches und dann hast du ein Videobild und da siehst du die andere Seite des Tisches mit den japanischen Kollegen in Japan. Und du merktest erstmal diese Situation, warum sitzen da eigentlich so viele Leute? Und jetzt sahen wir sie ja auch.
Genau.
Und dann sind wir mitten in der Diskussion und unterhalten uns. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier auf unserer Seite des Tisches uns unterhalten haben, sondern wir haben uns mit den Kollegen über das Video direkt quasi Auge in Auge unterhalten und diskutiert. Mhm. Und plötzlich
dann haben die eine halbe Stunde untereinander geredet und ich hätte keine Ahnung mehr, worum es geht.
Ja, genau. Und zwar mitten im Gespräch. Plötzlich, während wir noch da saßen, standen die alle auf und gingen am Ende des Raumes. Und wir sahen die und ich dachte, was machen die denn? Wir reden doch gerade hier, was ist denn das für eine Geschichte? Ja? Bis dann der Kollege aus Japan, der bei uns in Europa saß, dann unsere irritierten Gesichter sah und sagte so, ja, warten Sie mal. Wir warten jetzt einfach mal. Hat jeder noch einen Kaffee? Braucht noch jemand Wasser? Dann denkst du, huch, was ist das denn?
Mhm. Ja.
Ja.
Ja, spannend, was man da, ne? Das ist, was ich sagte, ne? Sobald man sich so ein bisschen vergegenwärtigt, welche Struktur man sich da selber geben kann, wenn man über Konflikte nachdenkt, dann plötzlich, ne, gibt es diese Aha-Effekte. Ja, richtig, stimmt. Unter dieser Struktur kann ich das und das, was ich dann und dann erlebt habe, eigentlich ziemlich gut ablegen.
Mhm.
Geht ganz gut. Das ging mir ganz genauso, als ich sie kennengelernt habe.
Und zum Abschluss hatten wir eine kleine Anekdote. Das war kurz vor der Autokrise und es war quasi das letzte Meeting, danach ging es dann nach Frankfurt und ab nach Japan und er hatte zwei riesengroße Rolltrollis, also gefühlt waren die genauso groß wie er. Er war jetzt als Japaner ein bisschen kleiner gewachsen, ne? Dementsprechend sahen die Rollkoffer wahrscheinlich auch nochmal größer aus. Und dann haben wir uns verabschiedet, so, ne, es war kurz vor Weihnachten und was er in den Koffer hätte, ja, er hätte jetzt Glühwein gekauft, weil Glühwein wäre sehr lecker, das würde er im Sommer mit seiner Frau gerne im Garten trinken.
Ja, sehr schön.
Und merkst du dann, ne, immer Werte und so.
Ja.
Aber gut. Also, ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach zu wissen, okay, es gibt für verschiedene Arten von Konflikten, diesen sechs verschiedenen Grundarten, eben halt auch verschiedene Herangehensweisen, mit diesen Konflikten umzugehen.
Sollen wir noch ein paar durchgehen?
Gerne.
Na klar. Das nächste gibt es noch, das ist nicht unbedingt zu empfehlen, weil es immer irgendwen auf der Strecke lässt, und zwar mit dem Gesichtsverlust, ist Überstimmen.
Mhm.
Ja? Also Überstimmen gibt es nochmal in einem Untergeschmack, Abstimmen. Ja, erstmal kommt, ist Überstimmen, irgendjemand hat mehr Einfluss, mehr Lametta auf der Schulter und kann dann sagen, ja, ist alles schön und gut, was Sie da sagen, Herr Müller, aber ich darf das hier entscheiden und deswegen überstimme ich jetzt Sie. Also entweder ist der Herr Lehmann dann eben der Vorgesetzte vom Herrn Müller oder er ist derjenige, der das Geld gibt und gibt viele Gründe, aus denen er das dann überstimmen darf oder so. Das ist das eine, dabei überstimmen, da wird eben irgendwer, der möglicherweise eine gute Idee hatte, da tritt diese gute Idee nicht in der Sache an gegen die Idee des Gegenübers, sondern irgendjemand sagt irgendwo ganz anders, nee, die gute Idee, die sägen wir jetzt hiermit ab. Kann man machen, muss man als derjenige, der dieses Mittel einsetzt, sehr vorsichtig mit sein, weil das macht man einmal und danach hat derjenige, der überstimmt worden ist, hat dann das Signal gekriegt, du kannst dich hier in der Sache einbringen, wie du willst.
Mhm.
Wir nehmen uns das Recht heraus, sich mit dir in der Sache gar nicht auseinanderzusetzen. Wir klären, wenn wir mit dir in der Sache nicht in die Diskussion treten wollen, wir klären das auf organisatorischem Level. Das macht er einmal, danach hat man sich den verbrannt. Er wird dann sich nicht mehr besonders gerne engagieren.
Das hatte ich jetzt ein Projekt, ein großes Projekt war das, wo wir einmal im Monat halt zum großen Treffen Zulieferer und Hersteller uns dann beim Hersteller getroffen haben. Und da war ein Abteilungsleiter, ein Doktoringenieur, der war sehr von oben herab und er hat genau das gemacht. Und zwar mit allen. Und man merkte so wirklich bei allen auch so, ich kam in das Projekt rein und denke, was haben die denn alle? Ja, ja gut, ist ein Projekt, ne? Automotive ist sowieso immer schon ein bisschen hardcore auf Speed, aber ist doch jetzt nichts Neues. Ja, so, und dann plötzlich bin ich das erste Mal mit diesem Doktoringenieur, diesem Abteilungsleiter in dem Meeting in Kontakt getreten und der hat mich von oben bis unten so runtergebürstet, genau mit dieser Art und Weise. Jetzt habe ich den großen Vorteil gehabt, den Kerl habe ich mir dann mittags einfach an die Seite gezogen, habe gesagt, so Herr Dr. Müller, ja, wir machen jetzt mal Klartext. Ich rette Ihren Arsch und Ihre scheiß Karriere. Wir können das ganz einfach machen. Sie lassen diese Nummern sein und ich rette Ihnen den Allerwertesten oder ich gehe. Ich habe damit kein Problem, wenn Ihre Karriere absäuft. Ja. Und seitdem war gut. Seitdem war auch gegenüber den anderen gut.
Mhm. Kann man machen, wenn man da eine Unabhängigkeit
das hat. Das ist der große Vorteil, den ich natürlich als externer Troubleshooter hatte. Mhm. Ja, ich habe nichts zu verlieren, außer dass jetzt irgendwie, ich sage, weißt du was, ich fahre wieder nach Köln und lege die Füße hoch. Ist nicht mein Problem, dass euer Projekt gerade verbrennt.
Mhm. Ja. Ja. Überstimmen gibt es noch in einer leicht abgewandelten Form, das ist Abstimmen. Ne? Mhm. Das ist ebenfalls so. Ne? Wir haben hier unterschiedliche Auffassungen in der Sache, wir kriegen sie nicht überein. Wir lösen sie nicht in der Sache, sondern wir lösen sie auf einer anderen Ebene. Und zwar auf der Ebene gibt es mehr Leute für die eine und mehr Leute für die andere Möglichkeit. Ne? Das heißt, wir lösen ein Problem in der Sache nicht durch Qualität, sondern durch Quantität. Mhm. Muss man auch mit Vorsicht genießen. Ne? Kann man machen. Vielleicht kann man es bei einem Datenkonflikt machen. Ich würde es genauso wie die Lösungsmöglichkeit überstimmen, nur sehr, sehr ungerne machen, weil man Leute sich damit eben verbrennt. Ja,
bin ich vielleicht bei dir. Musst du ganz, ganz vorsichtig mit umgehen und wenn du dich dafür entscheidest, dies als Mittel einzusetzen, extrem transparent kommunizieren, den Leuten erklären, warum du das machst, weil du sagst, ja klar, wir können uns in der Sache einigen, aber ich kenne uns Pappnasen doch. Wir sind alle so nerdig, wir sitzen in 3 Monaten noch hier und diskutieren,
Zeit haben wir nicht.
Ne, ob die Schreibung jetzt vorne rum, rechts rum, links rum richtig besser ist. Ja? Ist zwar völlig berechtigt, diese Diskussion, völlig berechtigt, diese, was auch immer gerade da im Raum steht für ein Elefant, aber wir haben nicht die Zeit, wir müssen das Ding jetzt einfach vom Tisch kriegen und weiter, ja, und wir machen das jetzt mal einfach quasi mit einem Shortcut, ja, und das musst du aber sauber kommunizieren, da musst du für alle transparent machen, warum du diesen Weg gehst, weil wenn du das nicht machst, wird es intransparent, ja, das ist, wir kennen das aus der Demokratie, ja, Demokratie muss immer transparent sein, sonst hast du hinter den Konflikt, wie ist diese Entscheidung herbeigeführt
worden. Das ist irgendwie herbeigeführt worden und im Nachhinein sagt ja jemand, es waren einfach 5 Leute mehr und
genau.
Kann keiner nachvollziehen, es ist keine Aussage in der Qualität getroffen worden und die Leute haben sich vorher um Qualität bemüht.
Ja,
ja, ja. Es bringt die Motivation nicht nach oben. Nee.
Genau.
Nächstes gibt es noch Kompromiss. Das funktioniert bei einigen ganz gut. So bei einem Interessenkonflikt. Der eine sagt, wir müssen aber folgende Dinge machen. Der andere sagt, ich habe aber nicht dafür das Geld. Dann kann man sagen, gut, machen einen Kompromiss. Wir machen zuerst die und danach versuchst du nochmal nach Budget zu kriegen und dann machen wir die. Und bei Kompromiss, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also, es gibt aber auch Konfliktarten, wo Kompromiss eben nicht geht. Und es ist auch gut, die zu kennen, damit man es gar nicht erst auf diese nette, kumpelige Kompromisstour versucht. Ne? Ein Beziehungskonflikt, wenn Herr Müller und Herr Lehmann seitens eingestellt worden sind, sich nicht leiden können. Und egal was ist, sie versuchen immer dem einen einen anderen einen auszuwischen, dann wird das nicht funktionieren mit einem Kompromiss. Man wird die nicht zu einem Kompromiss kriegen, was andersrum bedeutet, man muss die viele Zeit, die man das versuchen kann, gar nicht erst zu investieren, wenn man das vorher erkannt hat, dass die beiden vermutlich einen Beziehungskonflikt zueinander haben. Strukturkonflikt ist genau das Gleiche. Ne? Also man kann jetzt nicht dem Chef von Herrn Lehmann sagen, hier, du widersprichst deinem Mitarbeiter immer die ganze Zeit, mach das doch nur jedes zweite Mal oder so. Es ist ein bisschen lächerlich. Ne? Wird da eben auch nicht funktionieren. Ja. So. Dann, gemacht worden ist in dem Beispiel hier, in dem vielleicht stimmenden Beispiel mit dem TomTom-Navigationsgerät, Produktvarianten ermöglichen. geht nur, wenn man das Geld und die Zeit dafür hat. Ne? Bei dem TomTom-Gerät, um es nochmal gerade hervorzukramen von vor 10 Minuten, ne? Der eine sagte, wir wollen auf jeden Fall eine weibliche Stimme und der andere sagt, wir wollen das einstellbar haben. Ne? Und dann machen wir es einstellbar und wir stellen vielleicht per Default die weibliche Stimme ein und damit geht beides. Und man hat dann eben letztendlich die Problemlösung durch eine Konfigurierbarkeit an den Nutzer übertragen. Kann man ganz klar ins Ultimo treiben, sodass es dann nicht mehr funktioniert. Ein klassisches Beispiel kennt jeder von uns, für wo das völlig, völlig überhand genommen hat, das so zu machen, war hier der Nachfolger von Windows XP, wie hieß er noch gleich? Windows Vista, genau. Vista, ne? Der, egal was man gemacht hat, hat den Benutzer gefragt, hallo, du hast gerade dies und jenes versucht, soll ich dir das erlauben oder möchtest du, dass ich dir das in Zukunft nicht erlaube? Mm. Das war diese große, große Krankheit. Ne? Das Symptom daher, dass im Hintergrund zwei verschiedene Philosophien bei Microsoft spielten oder andersherum zwei verschiedene Werte. Na, da hat jemand nämlich versucht, einen Wertekonflikt durch die Lösungsmöglichkeit Produktvarianten ermöglichen zu lösen, was nicht funktioniert hat. Mhm. Und diese Werte, die da gegeneinander gespielt haben, waren erstens, unser Windows war immer super schön einfach benutzbar, das muss auch so bleiben. Und der zweite Wert war, ja, aber die gesamten Kunden werfen uns vor, dass wir ja so Hacking-unsicher sind und dass andauernd irgendwelche Schwachstellen gefunden worden sind. Das war ja bei Windows XP und ganz vieler Fall. Wir müssen sicher werden und sicher ist immer das Gegenteil von usable. Ja. Und was haben sie gemacht? Das System hat alle 2 Minuten den Benutzer gefragt. Du hast deine Maus gerade um 3 Zentimeter nach rechts oben bewegt. Sollen wir das in Zukunft erlauben oder möchtest du dir das verbieten? Ja, und es war also großes Manko. Da hat jemand was gemacht, was eben nicht klappt. Ja, ein Wertekonflikt zu lösen durch Varianten. Lieber Benutzer, wir konnten uns nicht entscheiden, wie wir dieses Produkt machen wollen. Du es. Ja. Ja, geht nicht. Funktioniert nicht. Und die letzte Lösungsmöglichkeit, die ich noch auf dem Schirm habe, ist eine, die auch eine Menge Zeit kostet. Nicht unbedingt Geld, aber eine Menge Zeit. Der heißt Plus Minus Interessant. Kennst du die?
Nee.
Plus Minus Interessant funktioniert ganz gut bei Datenkonflikten und gegebenenfalls auch noch bei Interessenkonflikten. Und zwar folgendes. Wenn einer sagt, ich will in die Richtung und der andere sagt, ich will in die Richtung, dann sagt man den, dann schreibt doch jetzt jeder bitte mal auf, welches die Vorteile sind, wenn er in die Richtung geht. Und jetzt bitte ehrlich sein, auch die Nachteile, wenn er in die Richtung geht, plus diejenigen Aspekte, die auch eine Rolle spielen, wo er sich aber selber noch nicht so sicher sind, ob das Vor- oder Nachteile sind. Mhm. Dann arbeiten wir erstmal. Wenn die arbeiten, überlegen die sich natürlich noch taktisch, was wird denn der andere jetzt aufschreiben? Ich muss wahrscheinlich mehr Punkte aufschreiben als der andere. Für meine, denn die werden das bestimmt nachher zusammenzählen. Da, wo nachher mehr Positivpunkte stehen, das machen wir. Also muss ich für meine Lösung mehr positive Punkte finden. Das ist natürlich viel Arbeit dann für den Requirements-Ingenieur im Nachhinein diese einzelnen Lösungen durchzugehen und die redundanten Mehrfachnennungen wieder rauszustreichen und dem anderen zu erklären, hey, das hast du doch nur noch mal paraphrasiert, damit du einen neuen Punkt hast und so. Was dann eben aber passiert, wenn man ins Detail geht, ist, dass man die Punkte interessant, wo jeder der beiden gesagt hat, das wäre noch interessant zu beleuchten, denn es kann noch die Waagschale in die eine oder andere Richtung ausschwenken lassen, dass man die ebenfalls noch mal durch eine Analyse zieht, und zwar so lange, bis man diese Punkte, bei denen noch nicht klar war, ob sie gut oder schlecht sind oder ob sie gute oder schlechte Auswirkungen haben für die eine oder andere Lösung, bis man das weiß, bis man sagen kann, sie sind gut in diese Richtung und oder schlecht in diese Richtung, wenn wir es so und so machen. Mhm. Ist ein kompliziertes Verfahren. Ich will es der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen. Es braucht eine Menge Zeit. Man muss es seinen Kontrahenten erst erklären. Man muss dafür sorgen, dass sie denken, dass sie fair behandelt werden. Man muss dann nachher eben sagen, du, pass mal auf, du hast das jetzt sehr schön ausgearbeitet. Du hast 37 Punkte für deine Richtung gefunden, nur einen für die Gegenrichtung. Von diesen 37 Punkten sind aber 36 einfach nur nochmal Paraphrasierungen des ersten. Das lassen wir mal bitte schön. Nein, sind es ja gar nicht. Und ja, es ist viel zu tun.
Ja, genau. Also diese zweite oder diese Plus-Minus-Bewertung, die du da so schön beschrieben hast, kenne ich eine etwas leicht abgewandelten, aber sehr ähnlichen Form aus dem ganzen Negotiation, aus diesem Verhandlungsmanagement. Ne? Also ich habe ja viel auch verhandeln müssen mit verschiedensten Verhandlungspartnern. Und da gibt es den Ansatz, gerade wenn es knifflig wird, zu sagen, weißt du was, jeder schreibt mal seine Punkte runter und dann legen wir die mal nebeneinander danach. So, ja, und dann kannst du nämlich gucken,
in die Richtung geht's, ja.
Wo ist dieses das Matching? Jetzt machst du nicht so explizit, das ist nochmal besser, was du beschrieben hast, ne? Plus, minus, aber zumindest mal kannst du darüber oftmals gerade solche zähen, stockenden Verhandlungen dann plötzlich doch wieder aufbrechen, weil irgendwo alle sehen so, okay, weil der eine hatte da 100 Punkte runtergeschrieben, die kürzen ihm jetzt mal auf 20 zusammen, weil das ist, ne, Paraphrasierung. Die andere hatte irgendwie 15 dahingeschrieben und von diesen 15 zu 20 sind 6 identisch. Ach, wir haben schon mal, ja, ne, das ist das, wenn man so gerade in der Politik hört, ne, wir haben uns schon mal geeinigt. Das ist genau, diese 6 sind abgehakt.
Ja, das ist, scheint eine Abwandlung davon gewesen zu
sein.
Ja.
Super spannendes Thema, Joachim. Es ist wirklich, also gerade auch diese Art und Weise, ist mal in dieser, ich sag mal, ne, technik-nerdigen Ingenieur-Informatiker-Denkstruktur aufzudröseln, hilft dann häufig doch ein bisschen.
Das ist jetzt plötzlich ganz algorithmisch, ne?
Ja, ja, also, genau.
Das kommt uns so ein bisschen entgegen. Ne? Wir sind nicht so die Weichen, mal hier ein bisschen tupfen, mal da ein bisschen tupfen und du, was hat denn das jetzt mit dir gemacht und so? Und genau, ich habe das atmosphärisch sehr dicht erlebt. Und so. Ne, so sind wir ja nicht, ne?
Ja, 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 genau. Und ich mache da mal ein paar
strukturierte Herangehensweise, ne? Die passt uns ja irgendwie besser.
Ja, ja, ja. Ja, ich mache ein paar Räucherkerzen an und dann wird das Problem sich lösen und denkst du.
Ein paar indische Gebetskekse, ja, genau.
Entschuldigung, ja, bin vielleicht bei dir. Wir verstehen uns. Ja. Super, super Thema. Genau. So zum Abschluss des Gesprächs heute, was ich für super spannend halte, was wir, glaube ich, auf jeden Fall im nächsten Mal nochmal immer weiter fortsetzen sollen, weil ich glaube, gerade wenn es jetzt nochmal detailliert in Richtung Stakeholder geht, ein paar Aspekte, die wir durchaus nochmal beleuchten können. Wo, Joachim, finden wir dich im Netz?
Na, ganz normal findet man mich auf Xing und auf LinkedIn. Da kann man da einfach nach Joachim Reinke suchen. Vielleicht packen wir einfach die Links auf die Seiten in die Shownotes. Und ansonsten auf reinke.re, RE wie Requirements Engineering. Ist eine Domain, wo ich noch gar nicht genau weiß, zu welchem Land die eigentlich gehört. Aber es war noch frei und es passte so schön.
Schön. Wunderbar. Ich packe das in die Shownotes, sodass die Hörer, die jetzt irgendwo im Auto sitzen oder joggen sind bei dem heutigen wunderschönen Wetter, das wir gerade hier haben. Also zumindest bei mir in Köln. Ich weiß nicht, wie es bei dir in Berlin ist.
Ja, auch in Berlin.
Ja. Einfach geht dann auf die Shownotes von der Episode und da findet ihr den Link zu Joachim. Und wenn ihr Fragen habt, natürlich selbstverständlich gerne beim Joachim melden. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, Joachim.
Danke, Mike.
Und ja, bis auf ein weiteres Mal, denke ich.
Ja, gerne.
Alles Wissenswerte rund um agile Lastenhefte findet ihr natürlich in der Online-Bibliothek. Hole dir einfach den kostenlosen Zugang unter lastenhefterstellen.de/Bibliothek. Da kannst du dir den neuesten Stand vom System Footprint 4.0 runterladen und in den Templates, Quick Guides, Checklisten und How-to-Videos stöbern. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hab eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht, und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.